Lass uns doch beten vor dem Anfang. Auch heute, Herr, wollen wir in dein Wort schauen und lernen. Auch heute wollen wir sehen, wie du wirkst. Ich bitte dich, dass du uns einfach hilfst, offene Herzen, offene Augen zu haben auf das, was du tust. Bitte dich auch für mich selbst, dass ich aufmerksam sein kann und dass du über meine Zunge wachst und dass du uns heute Abend segnest. Amen. Ja, guten Abend, liebe Gemeinde, und ich grüße auch die, die durch den Livestream dabei sind. Wir haben heute interessanterweise einen Abschnitt, der ziemlich lang ist, aber an einem Tag alles passiert. Wir wissen ja manchmal in ein paar Worten und dann sind da Zeitabschnitte zwischen. Das ist eine Reise von über, wer weiß wie viele Kilometer drin, die vielleicht über Wochen dauert, vielleicht sogar einen Monat oder mehr. Und der Evangelist Lukas schreibt hier eine Begebenheit auf, aber sehr detailliert, sodass man muss erkennen, das ist sehr, sehr wichtig gewesen, wenn er das dafür so viel Zeit investiert. Wir wissen, dass der Apostel Paulus auf dem Wege ist in seiner zweiten oder dritten Missionsreise. Die dritte Missionsreise, wir können uns sicherlich erinnern, dass er beim Nachhausefahren damals aus Korinth noch schnell in Ephesus vorbeikam. Und er eilte aber weiter und die Leute waren bereit zu hören. Und das weiß Paulus. Ja, und er kommt dann nach ungefähr einem Jahr, kommt er wieder dahin. Ich denke, das haben wir letztes Mal betrachtet. Ich habe die nicht gehört, die Bibelstunde, die Eduard gemacht hat. Aber ich denke, der hatte das gesagt. Und er weiß, da sind Menschen, die hören wollen. Und er kommt dorthin. Und wir haben ja in der letzten Bibelstunde schon geschaut, was er macht. Ja, auch mit dem, wie dort diese sieben Leute zum Beispiel, diese sieben Söhne eines hohen Priesters, sie wollten ja sozusagen das benutzen. Paulus hat Macht oder Kraft im Heiligen Geist und dann sagen sie, sie benutzen Paulus Kraft sozusagen, ja, und sie sagen, wir sprechen wegen über Jesus, den Paulus verkündigt, ja, über den Paulus spricht. Und ich denke, das ist so, sich zu zeigen und aber irgendwie so ein bisschen mit Fremdem, ja, nicht, dass das ihm gehört. Nun, jetzt sind sie in Ephesus noch weiter. Ich wollte ganz kurz was über Ephesus sagen. Ephesus ist damals eine Riesenstadt gewesen. Ja, so wie was ich gelesen habe, es gibt natürlich auch etwas unterschiedliche Beschreibungen. Das war die Hauptstadt der Provinz Asia damals. Das haben die Römer so gemacht. Die Stadt lag sehr, sehr günstig, weil sie nahe am Meer war. Sie war als Ablage- oder Abschlageort für Güter. Wenn Leute fuhren vorbei und haben da Handel getrieben. Und es war eine sehr, sehr reiche Stadt damals. Und es lebten ungefähr 200.000 Menschen dort. Also schon eine sehr, sehr große Stadt. Ich habe gelesen, dass wohl nur Rom größer war in der römischen, sozusagen im römischen Reich. Ja. Nur Rom war noch größer und mehr Leute drin. Aber Ephesus war eine sehr bedeutende Stadt, eine große, bedeutende Stadt. Jetzt findet man Ephesus etwas weiter im Land, ja, ungefähr, ich weiß nicht, bei 7 Kilometer im Land drin, inneren schon. Ja, die ist jetzt nicht umgezogen, sondern das ist da, es ist etwas versandet. Ja. Das Ufer, das wurde dann immer sozusagen, kam immer mehr Sand drauf und so. Und so schob sich quasi die Stadt weg vom Meer. Und da sind jetzt auch Ausgrabungen gemacht worden, schon viele Ausgrabungen gemacht worden. Man weiß, wo die ist. Man hat da auch große Bauten gefunden, beziehungsweise Reste von Bauten. Ja, zum Beispiel ein großes Theater, meine ich, war das, über 24.000 Plätze. in etwa, ja? Das ist schon riesengroß. Ich meine, gut, Stadien heutzutage, die Fußballstadien fassen mehr auf, ja, aber damals, das war schon sehr, sehr groß. Und dort in dieser Stadt, in dieser großen Stadt, ist Paulus, und wir wissen, dass in dieser Stadt eine Gemeinde gegründet wurde. Und vielleicht sind Aquila und Priscilla damit beteiligt gewesen. Vielleicht haben sie sogar den Grund gelegt für die Gemeinde, weil damals, als Paulus dahin kam, kurz vorbeikam, sind ja Aquila und Priscilla dort geblieben und haben möglicherweise den Anfang dieser Gemeinde gelegt. Davon geht man so aus, das könnte sein, also nicht von der Hand zu weisen. Apollos hat ja auch da gepredigt, hat wahrscheinlich mitgeholfen. Also da könnte die Gemeinde schon begonnen haben, entstanden sein. Und der Apostel Paulus, er bringt ja richtig so festgefahrene Traditionen, Bräuche richtig durcheinander. Wir sehen das ja immer wieder, wo er dann predigt und Menschen bekehren sich und dann gibt es da einen Aufruhr, weil es Menschen gibt, die das bekämpfen wollen. Und das ist eigentlich eine normale Reaktion von Menschen, wenn gepredigt wird, wenn das Evangelium gepredigt wird, so wie in Ephesus. Ja, wenn das Evangelium gepredigt wird, dann gibt es normalerweise drei verschiedene Reaktionen darauf. Da gibt es Menschen, wie das da stand, dass viele haben sich bekehrt, ja, und haben sich sozusagen diesem Weg angeschlossen, es wird immer wieder von Weg geschrieben, haben sich angeschlossen in diesem Weg. Und es gibt Menschen, die lässt es kalt, aber das kennen wir auch von heute so. Ja. Manche Menschen werden überführt durch das Wort, werden überführt, sie erkennen ihren Zustand und sie bekehren sich zu Gott. Und es gibt Menschen, die vielleicht viele Jahre sogar zur Gemeinde oder zur Kirche kommen und sie bleiben ungläubige Menschen, über viele Jahre vielleicht. Und hier ist es ja auch so, dass Menschen, manche lässt es kalt und dann gibt es natürlich aber auch solche, die richtig dagegen sind, ja, die das bekämpfen wollen. Und hier in dieser Anfangsgemeinde, finde ich, bewahrheitet sich, was in Jesaja 55, Vers 10 und 11 steht. Da sagt Jesaja, denn gleich wie der Regen, beziehungsweise Gott sagt das durch Jesaja, ja, denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Sämann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst, genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Gott hat diese Zusage gegeben, ja, und dieses Prinzip gilt auch heute. Das Wort, das Gott sagt, also sein Wort, ja, die Bibel, sein Wort, es wirkt heute auch und es kommt nicht leer zurück, so wie Gott das hier sagt durch Jesaja. Wir wissen, dass Paulus ungefähr 3 Jahre, vielleicht sogar etwas mehr als 3 Jahre oder länger als 3 Jahre dort in Ephesus bleibt. Das ist, so viel man weiß, die längste Zeit, die er auf einer Stelle war, außer vielleicht in Antiochia, wo seine Heimatgemeinde war. Da ist er vielleicht länger gewesen. Aber wo er so durchgereist ist, wir wissen, von Korinth, da war er ein Jahr und 6 Monate, ja, 18 Monate. Hier ist er 3 Jahre lang, wo er der Gemeinde dient als Hirte. Und wie er dient, steht sogar, also mit großer Hingabe, ja, in Apostelgeschichte 20, Vers 19, wo, das ist eine Stelle, wo Paulus dann, als er schon zurückfährt, also nach, oder am, wie soll ich sagen, auf der Rückreise, auf seiner dritten Reise, da kommt er da so in der Nähe von Ephesus, er geht nicht nach Ephesus, er bleibt in Milet stehen und beziehungsweise hält er an und lässt die Ältesten der Gemeinde Ephesus von Ephesus dahin kommen und spricht zu denen. Das wird uns dort erzählt oder gesagt in der Apostelgeschichte 22. Und Paulus sagt zum Beispiel in Apostelgeschichte 20, 19, dass er also dem Herrn diente mit aller Demut, unter vielen Tränen und Anfechtungen. Ich denke, der Apostel Paulus, der kommt uns rüber wie so ein Mann, standhaft. Ich war, muss ich sagen, so ein bisschen, als Käthe uns Paulus zeigte, ja, wenn er wirklich so, nun, ich habe mir ihn anders vorgestellt, ja. Es mag vielleicht vielen so gegangen sein. Ich weiß auch nicht, ob das richtig so war, wie es da auf diesem Denkmal ist. Aber man macht sich ja Vorstellungen und man möchte fast sagen, das war ein kräftiger Kerl, der durchgehalten hat, durch die Schwierigkeiten gegangen ist. Aber Paulus sagt sogar zu den Korinthern, ja, wissen wir diese Stelle, er sagt, wir könnten zu euch kommen wie mit der Autorität des Apostels, aber wir kamen in Demut. Und ich habe mir, ich sage es jetzt mit meinen Worten, ich habe mir vorgenommen, nichts zu wissen als nur Jesus, und zwar den Gekreuzigten. Er war ja ein guter Redner, er war ja ein kluger Mensch mit einer Ausbildung, er hatte ja Voraussetzungen, aber er sagt, ich will keinen großen Eindruck machen. Aber ich will euch das Wort bringen. Ich will euch Christus, den Gekreuzigten, predigen. Und ich finde, Paulus geht da so in den Hintergrund und lässt das Wort sprechen. Und hier sagt er, ja, ich habe gedient mit aller Demut, unter vielen Tränen und Anfechtungen. Und in Apostelgeschichte 20, 26, da sagt er, das ist auch in der, wo er mit diesen Ältesten der Epheser-Gemeinde spricht, da sagt er, darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Ich finde, diese Stelle, die gehört jetzt zwar nicht zu unserem heutigen Text, aber die macht das so sehr deutlich, dass wenn Menschen das Wort predigen, ja, dass sie nicht Blutschuld haben, dass sie frei oder rein werden von oder sind von aller Blut. Das heißt, dass man den vollen Ratschluss predigt. Ja? Und deswegen denke ich, wir müssen für die Prediger, also auch für mich, beten und auch für die Ältesten beten, damit wir nicht Blutschuld haben. Und wie schlimm ist das, wenn wir vielleicht durch unseren Handel, durch unser Leben jemanden sogar zur Sünde verführen? Wenn wir etwas tun und jemand macht das vielleicht, weil er sieht, dass einer, der, ja, sag ich mal, in höherer Stellung steht, was macht, aha, ist also nicht so schlimm und auch sündigt. Und das ist so gefährlich, wenn man in so einer Stelle steht, da ist man sozusagen am Pranger, ja, man muss an sich arbeiten und Gott möge uns helfen, dass wir in diesem wachsen können. So, zu dem Text heute. Die Aufschrift steht, der Aufruhr in Ephesus. Aufruhr ist uns nichts Neues, aber jetzt in Ephesus schon. Und ich lese ab dem 23. Vers. Aber um jene Zeit entstand ein nicht unbedeutender Aufruhr um des Weges willen. Denn ein gewisser Mann namens Demetrius, ein Silberschmied, verfertigte silberne Tempel der Diana und verschaffte den Künstlern beträchtlichen Gewinn. Ich werde, denke ich, gleich auch diese Betrachtung machen, damit wir das nicht in die Länge ziehen. Ich bitte, das erste Bild zu zeigen und das zweite kann man auch gleich zeigen. Wir sind jetzt in Ephesus, ja, das ist die dritte Missionsreise, also wir sehen ja, dass er wirklich auch zurückkommt, ja, in seine Heimatgemeinde. Also da können wir sicher sein, dass da alles einigermaßen gut geht. So, und das kommt gleich, das ist der Tempel der Diana. Wir haben ja hier einen Aufruhr und das geht um diese Anbetung von der Göttin Diana. Beziehungsweise sie wird als Artemis, eigentlich ist sie Artemis, aber hier in meiner Bibel steht Diana. Und das ist sozusagen dieser Tempel, das gehört zu den sieben Weltwundern der Antike. Es ist ein mächtiger Bau. Wenn das nächste Bild bitte, das zeigt jetzt diesen Tempel, das gibt jetzt in der Türkei na, wo, Ephesus liegt ja in der Türkei, ja, und da gibt es diesen Tempel, das ist eine Miniatur, ja, von diesem Tempel. Und wahrscheinlich sah der andere auch so aus. Also er war komplett aus Marmor gemacht. Ja, komplett und sehr, sehr, also sehr riesengroß. Ja. Und hier geht es jetzt darum, dass dieser Demetrius, ein Silberschmied, der verfertigte silberne Tempel von diesen, also kleine Dinger, ja, damit die Leute es kaufen, und das war, es war Kult bei denen. Es war wichtig. Und wir lesen ja nicht von ungefähr, steht das hier, verschaffte den Künstlern beträchtlichen Gewinn. Also das war ein gewisser Reichtum in diesem. Und bei den Ausgrabungen hat man auch kleine Nachbildungen von diesem Tempel und auch von der Diana selbst gefunden. Und dieser Demetrius versammelte samt den Arbeitern desselben Faches, und sprach: Ihr Männer, ihr wisst, dass von diesem Gewerbe unser Wohlstand kommt. Ja, hier schwindet ja das Einkommen, weil viele Menschen, da sie Christen wurden, diese Tempel nicht mehr brauchten und nicht mehr kauften. Und ihr seht und hört, dass dieser Paulus nicht allein in Ephesus, sondern fast in ganz Asia eine große Menge überredet und umgestimmt hat. Ich finde, dass er so viele Menschen umgestimmt hat, das ist ein Zeugnis für seine Arbeit. Ja? Der hat einen aufopferungsvollen Dienst getan. Und viele, viele Menschen haben sich von diesen Götzen abgewandt und haben sich zu Christus bekehrt. Und weiter steht, also umgestimmt hat, indem er sagt, dass es keine Götter gebe, die mit Händen gemacht werden. Wir wissen, dass Paulus nicht so vorgegangen ist, dass er sagt, also das, was ihr hier macht, das ist verwerflich und ihr werdet sterben. Ihr müsst euch an das Richtige halten. Ja? Das Richtige müsst ihr glauben. Das hier ist verkehrt. Das könnt ihr ganz vergessen. Er hat gepredigt, so wie man das weiter sieht, er hat einfach nur gepredigt von Christus, dem Gekreuzigten, und er hat gelebt. Also so gelebt, dass Christus in ihm sichtbar wurde. Und sie sagen weiter: Aber es besteht nicht nur die Gefahr, dass dieser unser Geschäft in Verruf kommt, sondern auch, dass der Tempel der großen Göttin Diana für nichts geachtet und zuletzt auch ihre Majestät gestürzt wird, die doch ganz Asia und der Erdkreis verehrt. Ja, jetzt bitte ich, das nächste Bild zu zeigen. Ja, das ist einfach, was auch, was man gefunden hat. Das soll die Artemis bzw. Diana sein. Und das war für diese Menschen in Ephesus ein Kult, also der schon sehr, sehr lange galt. Und das war eine Göttin der Jagd, eine Göttin der Fruchtbarkeit, eine Göttin für Frauen und Kinder, also die Schützerin der Frauen und Kinder. Und es war weil sie eine Göttin der Jagd und Beschützerin war, fühlten die Menschen in Ephesus sich durch ihren Schutz irgendwie geborgen. Ja? Und das war etwas, was für sie sehr wichtig war. Und jetzt kommt so ein Wanderprediger und untergräbt aber ganz gewaltig diesen Kult, diesen Schutz, den diese Menschen haben. Und ich denke, wenn wir jetzt darauf schauen, für uns ist ja das nichts wert, dieser Kult und diese Göttin Diana und dieser Tempel, auch so prächtig er auch sein mag, das ist für uns gar nichts wert. Aber wenn wir daran denken, diese Menschen, für die war das vielleicht sowas, wie für uns Jesus Christus ist, ja, von Glauben her. Und ich denke, man kann sie jetzt nicht einfach nur verurteilen, und das ist einfach nur Gnade Gottes, dass er dort in diesen Sündenfuhl seine Gnade leben lässt und seine Erlösung gibt. Und da steht auch noch, die Anbetung der griechischen Göttin Artemis in Ephesus wurde durch ein Bildnis der Göttin vom Himmel, das vom Himmel gefallen sein soll, ausgelöst. Und da steht zum Beispiel, Ja, das werden wir später lesen. Das erklärt dieser Kanzler später. Nun, dieser Demetrius, er hält ja hier eine Rede. Er ist hier so ein Stimmungsmacher. Und es gelingt ihm aber ganz gut, diese Menschen richtig aufzuheizen. Denn es steht hier, als sie das hörten, wurden sie voll Zorn. Voll Zorn ist zwar schon eine starke Aussage. Ich finde, die russische Aussage, die macht mehr. Ja? Они исполнились ярости. Als ob das so ein bisschen mehr ist. Groll. Das mag auch Zorn sein, nur Zorn ist für uns, als ob wir erklären das, oder haben wir im Verständnis, nicht ganz so heftig. Ja? Aber исполнились ярости. Also das war für die schlimm. Und interessant ist hier, ja, wenn wir uns die letzte Bibelstunde anschauen und in Kapitel 19, Vers 17 steht, gerade nachdem dieser böse Geist, wisst ihr noch, der in einem Menschen war, und diese sieben Söhne eines hohen Priesters, die sagten, ich beschwöre dich oder wir beschwören dich mit dem Namen von Jesus, den Paulus predigt. Und dann sagt dieser Geist ja, Jesus kenne ich und Paulus ist mir bekannt, aber wer seid ihr? Und da steht, dass er über sie so eine Gewalt macht. Ja? Also er hatte ihnen so seine Kraft gezeigt, dass sie verwundet und nackt aus dem Haus wegliefen. Das wurde dem Volk in dieser Stadt bekannt. Ja? Da steht das. Das aber wurde allen bekannt, die in Ephesus wohnten, sowohl Juden als auch Griechen. Und Furcht fiel auf sie. Und der Name des Herrn Jesus wurde hochgepriesen. Ja, das war Fakt. Der Name des Herrn Jesus wurde hochgepriesen. Und jetzt, da wurden sie voll Zorn und schrien, groß ist die Diana der Epheser. Und diese Gemütswankung ist uns irgendwie bekannt, oder? Das ist interessant, dass diese Stimmungsmacher, die das nutzen, ja, die wissen, wie das Volk ist. Jemand sagt auch, dass der Pöbel ist wankelmütig. Du kannst ihn eigentlich bewegen, wohin du willst. Du musst nur reden können. Und dann kommen die hinterher. Wir wissen ja von Palmsonntag, ja, Jesus geht in die Stadt Jerusalem rein und die Menschen schreien, gepriesen sei, wie steht das da? Hosianna dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Ein paar Tage später schreien sie, kreuzige ihn. Dasselbe Volk, vermutlich, also ich denke, das war dasselbe Volk. Die schreien hier so, da so. Und hier sieht man das auch. Hier wird der Name des Herrn hochgepriesen. Und jetzt schreien sie aber, groß ist die Diana, der Epheser. Und die ganze Stadt kam in Verwirrung und sie stürmten einmütig ins Theater und zerrten die Mazedonier Gaius und Aristarchus, die Reisegefährten des Paulus, mit sich. Es entsteht Tumult. Ja. Als aber Paulus unter die Volksmenge gehen wollte, ließen es ihm die Jünger nicht zu. Und auch etliche der Asiarchen, steht hier bei mir in der Bibel, das sind Asias Erste oder hohe Beamte, das sind irgendwelche Aristokraten, die ihm wohlgesonnen waren, sandten zu ihm und baten ihn, sich nicht ins Theater zu begeben. Und hier schrie nun alles durcheinander, denn die Versammlung war in der größten Verwirrung und die Mehrzahl wusste nicht, aus welchem Grund sie zusammengekommen waren. Alles schreit, dann schreie ich mit. Ja, diesen Eindruck hat man. Man weiß nicht warum, aber ja, weil die schreien, schreie ich auch. Weil die dahin laufen, laufe ich auch. So machen das manche. Da steht eine Schlange, stelle ich mich dahin. Und dann frage ich, was es da gibt. Ja? Man kann sich immer der Menge anschließen. Das ist ja auch, weil wir so soziale Wesen sind. Da haben wir das Gefühl, wir müssen sowas tun. Aber erhitzte Gemüter sind niemals gut. Denn wenn die Gefühle mit einem durchgehen, ist man zu schlimmen Taten fähig. Dadurch passieren manchmal sogar Lynchmorde, wie zum Beispiel die Steinigungen von damals von Stephanus. Das war ja auch so. Die waren ja durch die Predigt von Stephanus so sehr aufgewühlt, die haben den rausgezerrt, gesteinigt. Und es gab ja in der, im Altertum immer wieder solche Geschichten. Ja, die hat man gelesen. Ich kann jetzt zwar nichts Konkretes sagen, ich weiß nur, dass ich sowas gelesen habe. Und hinterher denkt man vielleicht, ah, warum habe ich das gemacht? Was haben wir jetzt überhaupt gemacht? Aber der Mensch ist mausetot, ja, das ist geschehen. Ja, und Paulus wurde ja auch aus diesem gesteinigt. Aus solchen, ja, wo die Menschen mitgerissen wurden. Ja, ich wollte eigentlich auch noch ein bisschen was über diesen Tempel, den wir gesehen haben, sagen, was mir interessant vorkam. Und ich dann dachte, das ist vielleicht für euch auch interessant. Dieser Tempel hatte ein immenses Maß. Ja, das gab eigentlich ein paar Tempel, weil dann war der eine war nicht fertig, dann war was passiert. Dann war der andere, also der eine wurde gebaut und der hatte um die, was waren die Maße? Habe ich auch irgendwo sogar noch mir kopiert, damit ich da ein bisschen was Handfestes habe. Die Maße des ersten Tempels waren 60 mal 103 Meter. Also das ist schon ein bisschen groß, ja. Das ist etwas größer als ein Fußballfeld. Fußballfelder gibt es ja auch verschiedene, wahrscheinlich, weiß ich nicht ganz genau. Aber ich habe einfach geguckt, was ein Fußballfeld Standardmaße hat. Einfach, dass man so ein bisschen einen Vergleich hat. Nur deswegen, ein Fußballfeld hat Maße 105 mal 68. So habe ich das rausgelesen, also das ist nicht mein Wissen. Und dieser Tempel war 60 mal 103 Meter. Das war aber, da wollte sich einer verewigen. Der eine Mensch, der wollte einfach in die Geschichte eingehen und der hat ihn angezündet. Dann ist dieser riesige Bau verbrannt, fast ganz verbrannt. Dieser Mensch, was mit ihm passiert ist, weiß ich nicht, aber der ist wirklich in die Geschichte eingegangen, indem man seinen Namen immer noch benutzt. Dass, wenn man so eine Tat tut, dann ist das, ich habe jetzt vergessen seinen Namen, muss ich sagen. Aber dann spricht man von der Tat des, ja, weil das ist etwas nur zu seinem eigenen Ruhm zu machen, um berühmt zu sein. Einfach eigentlich eine dumme Tat, aber um berühmt zu sein. Und dieser Tempel, der ist dann halt verbrannt und dann wurde sofort mit dem anderen angefangen und der wurde auch wieder auf dieser selben Stelle gebaut, nur man hat noch ein bisschen größer gemacht. Der ist dann nun 72 Meter breit und 125 Meter lang. Und der hat 117 oder 127, wir haben ja da gesehen, viele Säulen. Ja? Und der hat 117 oder 125 Säulen. Ich habe gehört, jede Säule sollte wohl bei 150 Tonnen wiegen. Und voll aus Marmor, also die Säulen aus Marmor und das ganze Gebäude aus Marmor. Und diese Säulen waren 18 Meter hoch. Ich weiß nicht, wie hoch wir das hier haben, aber das war, denke ich mal, höher. 18 Meter hoch und dann noch Überbau. Das Ganze war über 30 Meter hoch, das ganze Gebäude. Und dazu hat sich mal aus dem Altertum jemand geäußert, der hat das so beschrieben. Ich habe die Mauer des erhabenen Babylon erblickt, auf der eine Straße für Streitwagen ist, und die Statue des Zeus beim Alpheus, und die hängenden Gärten, und den Koloss der Sonne, und die gewaltige Arbeit der hohen Pyramiden, und das riesige Grab des Mausolus. Aber als ich das Haus der Artemis sah, das zu den Wolken aufstieg, verloren diese anderen Wunder ihren Glanz. Und ich sagte, siehe, außer dem Olymp hat die Sonne nie auf etwas so Großartiges geschaut. Es muss ein prächtiger Bau gewesen sein, riesengroß. Wenn wir uns nur vorstellen, wahrscheinlich, ein Kran wie heute gab es, denke ich mal nicht. Ich habe gehört oder gelesen, die Säulen hat man irgendwo hergestellt und hierhin gerollt. Ja? Aber ich weiß nicht, wahrscheinlich haben das auch viele Sklaven gemacht und dass die Menschen vielleicht auch gerade, dass die Sklaven da umkamen, das war egal, aber Hauptsache dieses Prachtstück steht. Ja, das ist schon ein großes Ding, was sie da aufgebaut haben. Ja, und hier steht ja in unserem Text weiter, die Versammlung war in größter Verwirrung und die Mehrzahl wusste nicht, aus welchem Grund sie zusammengekommen waren. Und ich denke, wenn wir sowas beobachten und vielleicht in uns selbst dieses merken, dass wir irgendwo mitgerissen werden und in diesem, in irgendwelche Ideen mitgerissen werden. Und in Hebräer 13, Vers 9 steht, lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Und ich denke, das brauchen wir alle. Ein festes Herz, das sich ganz auf Christus stützt, das sich geborgen fühlt oder geborgen weiß in Christus. Das brauchen wir. Weiter in unserem Text, da zogen sie aus der Volksmenge den Alexander hervor, da die Juden ihn vorschoben. Ich weiß es nicht, was für ein Alexander das ist, weil die Juden ihn vorschoben, ist es wahrscheinlich, es war ein Jude, wie das da weiter steht, aber das ist nicht einer, der von Paulus Seite kam, ja. Und man geht davon aus, dass der Alexander eigentlich und die Juden, ja, dass sie sich eigentlich von den Christen distanzieren wollten. Die wollten sich erklären, wir haben nichts damit zu tun. Ja, wenn ihr hier gegen jemanden seid, dann seid gegen die, aber nicht gegen uns. Wir haben nichts damit zu tun. So wird davon ausgegangen, dass es so sein könnte. Aber er kommt ja gar nicht dazu. Und Alexander gab mit der Hand ein Zeichen und wollte sich vor dem Volk verantworten. Als sie aber vernahmen, dass er ein Jude sei, schrien sie alle wie aus einem Mund etwa 2 Stunden lang, groß ist die Diana der Epheser. Das war ein ganzer Gottesdienst. 2 Stunden schrien sie da. Groß ist die Diana der Epheser. Und man kann sich vorstellen, ja, wie die Gemüter sich erhitzen, wenn so geschrien wird und so lange, das putscht ja auf. Ich denke, manchmal wird sogar so ein Instrument auch bei den Gläubigen genutzt. Zum Beispiel, wenn man hier auch von der Kanzel, ja, so spricht und spricht und spricht und zuruft und zuruft und zuruft und dann baut man auch so eine Atmosphäre auf, dass die Menschen irgendwann, die werden einfach, die lassen sich mitreißen und bekehren sich sozusagen. Ja? Es mag auch sein, dass manche wirklich sich bekehren, nur man weiß eigentlich, dass zu dem, wie viele Menschen da nach vorne kamen und so, was wir auch selbst erlebt haben oder vielleicht auch gemacht haben, so kann man sehen, dass das nicht für lange bleibt, bei vielen, bei den meisten, nicht lange bleibt. Und manche kommen vielleicht auch nach vorne, weil sie endlich, also denen tut einfach der Prediger leid, dass er da so lange spricht und dann kommen sie. Das kann auch sein, ja. Aber ich denke, das ist niemals gut, Stimmung zu machen, auch Anbetungsstimmung zu machen. Es ist zwar, scheint jetzt eine gute Sache zu sein, wenn man anbetet und hier so eine Anbetungsstimmung ist. Unser Leben muss Anbetung sein. Dann ist das Singen Anbetung. Wenn wir Stimmung machen, dann ist das für eine Zeit eine Anbetung. Und in diese Stimmung da, bleibt aber nicht für lange. Das zeigt einfach, dass wir nüchtern sein müssen. Wir müssen wirklich die Kosten überschlagen, was es ist, wenn wir uns zu Gott bekehren. Und naja, das haben wir ja alle gemacht. Aber einfach, wir müssen nüchtern, vernünftig Glauben leben. So, und sie schreien jetzt 2 Stunden lang, groß ist die Diana der Epheser. Und wenn man sich das vorstellt, wie jetzt die ganze Menge, wie sie aufgeheizt ist, und dann finde ich den weiteren Text. Also die Stimmung wird hier immer explosiver, man muss eigentlich mit Schlimmem rechnen, ja? Wenn das so läuft. Doch da kommt wie eine kalte Dusche die Vernunft in der Person des Kanzlers oder höchsten Beamten der Stadt. Da beruhigte, Vers 35, ja, da beruhigte der Stadtschreiber die Menge und sprach, ihr Männer von Ephesus, wo ist denn ein Mensch, der nicht wüsste, dass die Stadt Ephesus die Tempelpflegerin der großen Göttin Diana und des vom Himmel gefallenen Bildes ist? Er sagt einfach, warum schreit ihr so? Es weiß doch jeder. Ihr braucht nicht so zu schreien. Es weiß jeder Mensch, dass hier alles in Ordnung ist. Und dass das Bild, das vom Himmel gefallen ist, ich habe da einen Kommentar aus meiner Bibel steht, wahrscheinlich war da irgendwann ein Meteorit gefallen, vielleicht, und dass das dann mit diesem in Verbindung gebracht wurde. Aber Irrlehren und solche Kulte, die entstehen ja oft aus, oder so viel man sich da, ich meine, ich kenne mich da nicht so sehr gut aus, habe nur ein bisschen so gelesen, die entstehen ja aus irgendwas, was man sich vorgestellt hat, das war so und so und das ist von wer weiß wann und man glaubt das einfach und man baut das aus, dass es interessanter wird. So zum Beispiel das Buch von den Mormonen. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt, dass der eine hat ja ein Buch der Mormonen geschrieben, der sagt, mir ist das Buch, es kam aus dem Himmel, ein goldenes Buch, und als ich das geschrieben hatte, also von da abgeschrieben hatte, dann ist es sofort verschwunden. Ja? Und das ist die Bibel der Mormonen. Und dann, das kann man nicht belegen, er hat das so gesagt, und dann ist das eine Glaubenssache. Ja? Und ich finde, die Bibel, die macht stichhaltige Beweise. Ja? Und vieles muss auch geglaubt werden, sowieso. Aber es gibt Beweise, die wir sehen können. Und hier einfach ein Mensch schreibt es auf und sagt es so. Und hier ist halt dieser Meteorit oder was auch immer vom Himmel gefallen. Und sie sagen, das ist das Bild der Diana gewesen. Und dann sagt er weiter, da nun dies unwidersprechlich ist, so solltet ihr euch ruhig verhalten und nichts Übereiltes tun. Denn ihr habt diese Männer hergeführt, die weder Tempelräuber sind, noch eure Götten gelästert haben. Ich sagte ja erst, dass Paulus nicht gepredigt hat, das, was ihr hier glaubt, das ist alles Unsinn. Ja, er war vorsichtig. Und ich denke, das bringt auch nichts, so zu sprechen. Ja, weil die Menschen dann ja gleich auf Konter sind. Was, du greifst unsere Heiligtümer an? Das geht gar nicht. Oder wie er in Areopag sagte, ich habe eure Heiligtümer gesagt, ja, zu den Griechen. In Athen, sagt er, ich habe die Heiligtümer gesehen und ich habe gesehen einen, wo da steht, dem unbekannten Gott. Und diesen Gott predige ich euch, den ihr ohne zu kennen verehrt. Und hier, denke ich, macht er das nicht viel anders, weil das einfach nur zu sagen, das, was ihr glaubt, ist alles Unsinn, das würde wahrscheinlich... Na, er würde dann auf taube Ohren stoßen. Und ich finde, wie dieser Kanzler oder dieser, hier steht der Stadtschreiber, wie der spricht hier, das ist ein Mensch, der richtig nüchtern ist, ja? der ganz klar die Situation schildert und der sich nicht mitreißen lässt in diesen Tumult, der das einfach glättet. Ja? Und er sagt weiter, und er bezeugt ja hier selbst, denn ihr habt diese Männer hergeführt, die weder Tempelräuber sind, noch eure Göttin gelästert haben. Wenn aber Demetrius und die Künstler, die mit ihm sind, gegen jemand eine Klage haben, so werden Gerichtstage gehalten und es sind Statthalter da. Sie mögen einander verklagen. Habt ihr aber ein Begehren wegen anderer Angelegenheiten, so wird das in der gesetzlichen Versammlung erledigt werden. Ja, auch damals war eigentlich alles geordnet. Wenn du ein Problem hast mit jemandem, dann gibt es Gerichte, dann gibt es Menschen, die dich anhören können, die das urteilen können, beurteilen können, dich verurteilen können. Es gab diese, ich finde schon, sehr gut organisierte Rechtslage. Und nur leider gab es immer wieder in diesen Systemen damals noch diese Lynch-Situation, ja, wo sie einfach Menschen töten könnten und später wahrscheinlich mit den Händen, ja, ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Und dann sagt er weiter, denn wir stehen in Gefahr, dass wir wegen des heutigen Tages des Aufruhrs angeklagt werden, weil kein Grund vorliegt, womit wir diese Zusammenrottung entschuldigen könnten. Sehr nüchtern legt er den Sachverhalt vor und kann somit die Wogen glätten. Ich finde, wie das so einfach war mit diesem Beruhigen. Wenn wir uns heute manchmal die Demonstrationen anschauen, ja, welche Probleme die Polizei hat, diese Demonstrationen zu stillen oder dass da Ordnung einkehrt und so weiter. Das geht ja gar nicht. Und hier haben wir so eine aufgewühlte, aufgeputschte Masse und der sagt einfach, schreit nicht rum, ja, es gibt Ordnung und haltet euch daran. Und er sagt weiter einfach, wir könnten jetzt Probleme kriegen deswegen, ja, weil wenn es hier einen Aufruhr gibt, oder es ist ja schon ein Aufruhr, aber wenn wir angeklagt werden, dann können wir dafür zur Verantwortung gezogen werden. Ja, und als er das gesagt hat, entließ er die Versammlung. Ich finde das irgendwie so eine kühle Klärung. Ja? Die Menschen haben sich so mitreißen lassen und das hat nichts gebracht. Ja, dieser Kult, von dem wir sprachen oder sprechen, dieser Kult der Diana oder der Artemis, dauerte noch bis ins 4. Jahrhundert, also nach Christus, dauerte der noch an. Und erst als die Christenheit immer mehr, dann wurde Rom auch christlich und dann ist Ephesus mit diesem Kult untergegangen. Und ich habe beziehungsweise noch zwei Bilder. Du kannst das eine noch zeigen und dann das letzte auch. Ja, das ist noch eine Abbildung von dieser Göttin. Und dann, ja, und das nächste Bild auch bitte. Und das ist jetzt die Stelle, wo der Tempel stand. Und das zeigt einfach nur diese Kolonne, die da steht. Die ist ungefähr 14 Meter hoch jetzt. Die steht da ja. Und dieser, was auch noch vielleicht interessant zu erwähnen wäre, dieser Tempel, als der gebaut wurde, dieser Riesenmasse, ja, und das ist sumpfiges Gelände, es war Sumpf da, und dann haben die da so Holzstämme eingetrieben in den Sumpf und dann irgendwie mit Lederlappen so irgendwie gemacht und der Rest, das war ja weich, und dann war das eine gute Stabilisation wenn es da Erdbeben gab, ja. Das ist ein Wunderwerk gewesen, was die damals machten. Und ja, und das, so endet das Wunderwerk. Es ist schon interessant, wenn Gott da am Werk ist und einfach diesen Götzendienst vernichtet. Ja, was können wir von der heutigen, also dieser Begebenheit lernen? Ich finde, wir können daraus sehen, dass Gott alle Dinge im Griff hat. Dass Gott auch dort, ja, es könnte ja schlimm ausgehen. Es könnte ja passieren, dass Gaius und Aristarchus, meine ich waren das, ja, die da waren, die da mitgerissen wurden, die könnten da auch gesteinigt werden oder was auch immer. Und dann könnten sie noch Paulus aufsuchen und ihn auch umbringen. Wenn sowas erst losgeht, wie Lauffeuer geht das dann? Und es ist nicht geworden, weil Gott seine Hand drüber hält. Er lässt diese Dinge zu, aber er kontrolliert das. Er kontrolliert das aber ganz gewaltig. Und ich finde, das macht uns irgendwo mutig, ja, dass wir wissen, Gott steht über allem. Auch in diesen Dingen, die Lukas hier so aufgeschrieben hat und dadurch uns belehrt, dass es wichtig zu sehen, dass Gott alles in seiner Hand hält. Und dass ihm nichts entgleiten kann. Aber es kommen auch solche Schwierigkeiten manchmal. Können noch auf uns zukommen. Und dann ist es gut, wenn wir uns so verhalten, dass wir sagen können, so wie Paulus es sagte, ich bin rein von aller Blut. Und ich habe gedient mit aller Demut unter vielen Tränen und Anfechtungen. Wir wissen, dass diese Reise, das ist Gottes Werk. Missionsreise ist Gottes Werk. Und auch diese Gemeinde bei uns, das ist Gottes Werk. Und das ist nicht meine Gemeinde und das ist nicht deine Gemeinde, das ist Gottes Gemeinde. Und das ist wichtig zu erkennen, dass wir als Diener hier mitarbeiten dürfen, in der Gemeinde und im Werk des Herrn. Der Herr segne uns im Nachdenken. Amen.